Herz Quadro, hallo?
Servus.
Servus, bist du da?
Ja, ja, hallo, ich bin's. Hallo, servus.
Bist da? Grüß ja. dich.
Ja, guten Tag. Alle zusammen. Hallo. Ich frage mich, ob die Leute richtig genervt sind, wenn wir immer in unseren komischen Dialekten sprechen.
Ich weiß, aber ich liebe es. Also das muss man einfach aushalten. Das muss man aushalten. Ich habe vor allem vorhin den Böhmermann geschaut mit seinem Beitrag über den Kurz.
Da geht es um den Kurz. Um unseren
und
Bundeskanzler.
Deswegen bin ich heute total im Österreich-Fieber.
Mhm. Ich habe es noch nicht geschaut, ich werde es auch noch machen.
Das machst
du. Mhm. Super. Ich hoffe, alle anderen schauen es auch.
Genau, aber zurück, ich kann auch ein bisschen tirolerisch, zurück zum wichtigen Thema. Du bist in Stuttgart.
Ja, bei.
Da spricht man ja einen anderen Dialekt, ne?
Gute Tagele. Nee, ich kann das leider noch nicht.
Gute Tagele. Gute Tagele. Das lassen wir jetzt mal so stehen.
Ich habe ja noch ein bisschen, ne? Ich habe ja noch ein bisschen
du
hier.
Du hast noch.
Ja, genau. Erstmal herzlich willkommen bei Herz Quattro. Viola und John wieder für euch an den Mikrofon. Genau, ich bin jetzt hier in Stuttgart seit knapp einer Woche und ich darf auch noch ein bisschen länger hier sein. Was soll ich sagen? Also eine Fahrradstadt ist was anderes. Ich bin heute fast auf der Autobahn gelandet mit meinem Fahrrad.
Gott.
Da bin ich einmal falsch abgebogen und plötzlich bin ich fast auf der Autobahn. Ja.
Oh Gott. Gottes Willen. Ja gut, ich meine, welche Stadt ist schon wirklich eine Fahrradstadt? Weiß ich nicht. Vielleicht irgendeine Studentenstadt, aber Berlin würde ich jetzt auch überhaupt nicht als Fahrradstadt bezeichnen zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Allerdings gibt es ja seit letztem Frühjahr, seit dem ersten Lockdown, diese Pop-up-Fahrradwege, die jetzt ja teilweise zu dauerhaften Fahrradwegen umfunktioniert wurden. Hermannstraße, Karl-Marx-Straße. Und da fühle ich mich dann schon, also da finde ich das dann schon ganz gut. Cottbusser Damm ist jetzt auch so einer. Ja, natürlich, ist jetzt auch keine super Fahrradstadt, aber ich habe das Gefühl, also ich bin ja eine absolute Flatländerin, ne? Ich komme ja aus dem Norden, jede kleine Anhöhe ist für mich schon Gebirge. Und ich habe das Gefühl bei diesen ganzen Hügeln hier in Stuttgart, dass ich mitten in den Alpen wohne.
Ja, das ja. weiß ich jetzt. Das Thema langweilt mich ein bisschen.
Warum? Weil du die Berge liebst.
Ich möchte über was anderes
Worüber
reden.
Denn?
Weiß ich auch nicht.
Weißt du, wenn Leute, ich liebe ja Leute, die Sachen kritisieren, aber dann keine besseren Vorschläge haben.
Ja gut. Hast du natürlich auch wieder recht. Du, ich habe aber auch nicht viel zu erzählen. In den letzten zwei Wochen war so wenig los. Ich bin ja gefangen in meinem wundervollen Workshop. Ja, da passiert nicht viel.
Es gibt ja eine Sache in dem Workshop, die ja dann doch irgendwie interessant ist. Ich hoffe jetzt erstmal, wir müssen jetzt erstmal ganz kurz sicher gehen, dass niemals jemand aus diesem Workshop oder wenn nur ausgewählte Personen aus diesem Workshop unseren Podcast hören, weil sonst kannst du ja nicht frei sprechen.
Richtig, richtig. Meinst du Michael Förster?
That's right.
Ach, der gute Michi Förster, ja. Du, ich werde ihn morgen zum ersten Mal sehen.
Ach so.
Mhm. Das war ja bis jetzt alles digital.
Ach so, ich dachte, das war ja schon den einen Tag mit Präsenz. War es doch nicht.
Ja, da war ich aber nicht da, da konnte ich nicht.
Busy. Okay.
Ja, also das ist. Morgen werde ich ihn sehen.
Das ist quasi deine liebste Person in diesem ganzen Universum des Workshops.
Also wer letzte Folge nicht kennt, Michael Förster ist ein Schauspieler, der bei jeder Gelegenheit erwähnt, dass er die letzten Jahre in L.A. gelebt hat und mit den großen Promis auf Du und Du ist.
Genau.
Ja, also ich meine, er hat natürlich noch weiter erzählt und dass er auch Autor ist und Produzent und ach, hast du nicht gesehen, er hat die ganze Palette, hat er durch.
Und deswegen schön erstmal einen Workshop vom Arbeitsamt machen. Mhm.
Richtig, richtig. Na gut, also ich habe nicht viel zu erzählen von Michi Förster, aber ich bin gespannt, ihn dann zu sehen.
Ja, da sind wir dann alle gespannt, was du dann in der nächsten Folge davon von ihm zu berichten weißt.
Wir wollten ja ein bisschen über Gurus sprechen.
Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Weil das ist ja.
Ach, weil Michael Förster natürlich auch ein Guru
genau,
ist.
Genau, das
ne?
ist ja. Das kann man das ist ja das, was ihn schmückt auch. Dass er einfach, das hast du ja erzählt, in New York auch so seine Spiritualität entdeckt hat. Und weil er ja auch einfach ein Mann ist, heißt das natürlich gleich sofort, dass er auch ein Guru ist, nehme ich jetzt mal an. Das ist ja jetzt alles nur spekulativ, aber sag da doch mal mehr zu, Viola.
Was? Was soll ich sagen?
Du sollst ein bisschen mehr zu seinem Guruhaftigkeit erzählen.
Ja gut, er meinte ja zu uns, er hat in L.A. mit seiner spirituellen Reise begonnen. Und jeder Mensch, der sowas sagt, habe ich auch letzte Folge schon gesagt, da ist immer was faul, möchte ich behaupten. Und ich glaube aber, er hält sich für den Erwachten, den Erleuchteten.
Aber welchen? Ist er Buddha? Ist er die Reinkarnation Buddhas?
Nein, er ist Michael Förster.
Michi Fö.
Der Guru. Michi Fö. Ja. Genau, ganz genau.
Und hast du, kleidet der sich auch dementsprechend?
Nee, ich habe ja nur bis jetzt nur seinen Schädel gesehen, weil wegen Digitalunterricht. Aber er sitzt immer vor so einer goldenen Sonne. Das ist kein Scheiß. Tut er wirklich. Okay. Aber ich verstehe es auch nicht, weil dieser Mensch grundsätzlich so eine Anti-Ausstrahlung hat, mir fällt kein besseres Wort dafür ein, der strahlt irgendwie so eine Aggressivität teilweise aus und sowas Unsympathisches, wo ich mir denke so, ja, aber das sind immer diese Menschen.
Ja, interessant, ne, weil das ist doch auch das, weil darauf wollte ich jetzt nämlich dann zu sprechen kommen. Und das ist ja auch eine Person. Ich habe mich letzte Woche bin ich mal auf so ein Insta-Profil gegangen von einer Person, die wir beide kennen, du besser als ich, mit der wir beide studiert haben. Und das, diese Person ist jetzt auch so ein bisschen in dieses Guru-hafte, so spiritueller Weg hier, der Weg zur Erleuchtung und bla 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 abgerutscht. Und das ist ja eigentlich, diese Person hat ja auch so immer so was sehr Aggressives, was sehr Hartes.
Was Negatives
gehabt. Genau.
Ja, was mich da bei dieser Person, ich war ja dann auch auf dessen Instagram-Account, was mich dann so erstaunt, dass diese Leute dann immer so auch sowas posten, was andere angeblich oder vielleicht über sie gesagt haben, so er oder sie hat mir geholfen, mein wahres Ich, zu meinem wahren Ich zu kommen und zu reflektieren oder hat mir geholfen, dass ich mich selbst endlich erkenne und zu einer tiefen Realität gefunden, irgendwie immer diese Floskeln und das finde ich so anmaßend irgendwie.
Anderen Menschen gegenüber, weil das automatisch impliziert, dass andere das nicht haben? Oder was meinst du?
Nein, ich finde das so anmaßend, das über sich selber da zu posten. Er ist ja auch kein Coach oder irgendwas in die Richtung, sage ich jetzt mal, oder irgendeine Art Therapeut. Und dann zu posten, er würde anderen Menschen dazu helfen, zu ihrem wahren Ich zu kommen. Das finde ich so unglaublich anmaßend.
Absolut. Also das ist halt so absolute Selbstüberschätzung. Kann halt, ist halt die Frage, in welchem Maß der das halt dann auch wirklich so macht. Aber sowas kann halt einfach so schnell auch in so einen Machtmissbrauch umkippen, wenn es denn so ist, dass da wirklich Leute sind, die das glauben. So.
Es ist halt irgendwie, ich meine, wir kennen ja mittlerweile mehrere von unserer Schauspielschule oder auch aus dem Theaterkreis, die in so eine Richtung abrutschen.
Ja, genau.
Das gehört schon auch zu unserem Berufsfeld
total.
Dazu.
Ich kenne jetzt von unserer Uni, kenne ich insgesamt 3 Leute, bei denen das so ist.
Ja, ich auch. Ja, ja, ja.
Und
ja,
bei
ja.
dem einen, wir nennen jetzt natürlich überhaupt keine Namen, aber bei der einen Person habe ich, das war, gut, ich habe natürlich, das ist alles so Hörensagen, aber da war es so, dass ich gehört habe, dass diese eine Person tatsächlich, die hat dann irgendwann ein Yoga-Studio eröffnet und hat sich dann auch da so als Guru inszeniert und hat da dann halt eben auch die ganzen Yoga-SchülerInnen gebumst. So.
Ja, das gehört zum Guru-Sein dazu.
Das gehört dazu, ja. Und
das
jetzt
gehört dazu.
Bei der Person, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, ist es irgendwie, finde ich, auch nicht überraschend. Das hast du ja auch immer gesagt, dass das halt in sowas jetzt umschlägt. Weil davor, also als die Person noch nicht auf dieser Schiene war, war da ja schon auch immer irgendwie so ein bisschen sich selber für was Besseres halten. Aber damals noch irgendwie.
Ja. Davor war der so sehr apokalyptisch unterwegs, aber also auch fand, er hatte so eine ganz, fand alles negativ und alles scheiße und jetzt ist es in komplett das Gegenteil, extreme Gegenteil umgeschwenkt, so jetzt ist er im Licht und jetzt ist er im Sonnenkern, so.
Boah, ey, ja, da verbrennst du aber ganz schnell.
Ja,
naja, also was daran halt irgendwie, also ich glaube, wo auf jeden Fall irgendwie so auch diese ganze Verbindung herkommt, dass halt einfach Leute, die eben sich irgendwie anfänglich für den SchauspielerInnenberuf interessieren und dann in so eine Richtung gehen, das hat ja auf jeden Fall irgendwie was mit einer bestimmten Ausprägung von Narzissmus und Selbstüberschätzung zu tun. Und Größenwahn. Also das ist ja irgendwie, das sind ja alles so Charaktermerkmale, die da ja irgendwie auch mit reinspielen. Die vielleicht erstmal dazu geführt haben, dass eben dieser Beruf gewählt wurde. Und vielleicht hat man dann da auch, weiß ich nicht, war da nicht irgendwie der gewünschte Erfolg oder warum auch immer, was dazu geführt hat, dass das dann irgendwie in so eine andere Richtung, eben in diese spirituelle und dann aber umgekippt ist, was ja auch eigentlich an sich, ich meine, do what you want so. Aber ich finde es dann halt einfach immer schwierig, wenn es diese, ich bin irgendwie eine führende Person in diesem Ganzen und ich kann andere Leute erhellen und irgendwie geistig erleuchten, Richtung geht. Weil, also was soll das? Woher kommt das? Und da muss man halt einfach super krass aufpassen.
Ich meine, gut, so bietet er das ja jetzt nicht an. Aber
ich hab da ein so ein Video gesehen und da war das schon irgendwie so ein bisschen dass er sich quasi so überhöht hat über andere. Gut, und ich glaube, da bei dem einen war auch irgendwie sowas, dass er auch coacht, auf jeden Fall. Aber gut, dieses ganze Coach-Thema.
Das ist halt, ja, jeder kann sich ja Coach nennen, aber das ist genauso, jeder kann sich ja auch Schauspieler nennen oder was, weiß ich nicht was. Das sind halt so ungeschützte Begriffe, die jeder benutzen kann, letztendlich.
Ja, ja, voll. Ne? Voll.
Was bist du denn noch so?
Ich bin Vogelscheuche noch. Das ist mein zweites Standbein.
Das ist auch schwierig, weil das halt auch kein ungeschützter Begriff ist. Und ja, die ganzen wirklichen studierten Vogelscheuchen, ja. Für die ist das schwierig, dass du hier quasi als Nebeneinsteiger da jetzt auch noch was
abhaben möchtest. Auf dem Feld abhänge die ganze Zeit.
Es ist einfach, ja, es gibt einfach Leute, die haben da wirklich eine Passion für und haben das studiert.
Ja.
Oh, geil, ich studiere Vogelscheuche. Das finde ich auch geil.
Nee, aber eigentlich ist ja mein Lieblingsfall von den Leuten, die halt so ein bisschen, und da kann man halt wirklich sagen, von dem Fall, von dem ich jetzt erzähle, ein bisschen abgedreht ist eine Person, die eben, wie gesagt, auch auf unserer Uni war und die jetzt, also, so wie ich das jetzt verstanden habe, ich habe das immer rege auf Facebook verfolgt. Ja, Leute, Facebook, falls ihr euch noch erinnert. Genau, und diese Person nutzt Facebook als ihren Kanal und die ist jetzt mittlerweile Transformationscoach und ist gerade dabei, den Vertrag mit der Deutschland GmbH zu kündigen. Und
Was?
Yes.
Was?
Mhm. Du hast schon richtig gehört.
Wie, ist sie jetzt so Reichsbürgerin oder was?
Ja. Also,
ey, aber ich, das muss ich, bevor du weiter erzählst, was in meinem Facebook-Feed auch zurzeit abgeht, das ist unfassbar. Ich habe so viele VerschwörungstheoretikerInnen da mittlerweile. Das ist so krass.
Das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will, weil das ist irgendwie, das ist echt sowas, was mich in den letzten 2 Wochen, seitdem dieses Ganze mit diesem Hashtag alles dicht machen losging, und sich das ja jetzt irgendwie auch in der öffentlichen Debatte eben gezeigt hat, dass es halt einfach, ich meine, Volker Bruch irgendwie so, ne, ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, aber dass der irgendwie in der Querdenkerpartei ist, dass der halt irgendwie am Set halt irgendwie gefordert hat, am Set von Babylon Berlin, dass er da halt keine Maske tragen muss und alles sowas halt einfach, weil der ist halt einfach ein Corona-Leugner. Und so im Zuge dieses Ganzen habe ich mich da irgendwie sehr viel mit beschäftigt und auch mit diesem ganzen Reichsbürgertum und so weiter. Und ich finde, ich bin richtig geschockt darüber. Und ich glaube, das ist irgendwie der große Auswuchs, die große geistige Krankheit, die irgendwie in dieser Pandemie entstanden ist, dass es einfach so viele Leute gibt, die jetzt irgendwie diesen ganzen Verschwörungstheorien anheimfallen, weil sie sich das einfach alles nicht vorstellen können, dass es halt einfach irgendwie eben diese globale Pandemie real ist. Und ich finde das so erschreckend und ich frage mich echt langsam, wo das alles noch hinführen soll.
Ja, weil ich glaube halt auch nicht, dass diese Leute, gut, wir wissen es nicht, es sieht ja aber irgendwie gerade aus, dass es gerade wirklich absehbar ist, dass es irgendwann zu einem Ende kommt. Wer weiß, was für Mutationen dann noch kommen, aber es scheint ja, sieht ja gerade danach aus, dass wir mit Lockerungen bald hoffen können und es vielleicht ansatzweise wieder zum normalen Leben zurückgeht. Ich glaube halt nicht, dass diese Leute sich auf irgendeine Art und Weise eingestehen werden, dass sie da auf dem falschen Dampfer unterwegs waren. Das glaube ich nicht.
Die wenigsten. Das glaube ich nämlich auch. Und ich glaube, das ist, also die Gesellschaft war davor auch schon gespalten, aber ich glaube, dass das jetzt noch, also dass sich das irgendwie krasser vorträgt. Das ist echt meine große Angst. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, mich damit zu beschäftigen, weil ich echt so gemerkt habe, das erschöpft mich unheimlich. Und ich habe auch keinen Bock mehr, diese ganzen Bullshit mehr anzuhören, so. Aber erzähl doch nochmal, was ist denn da so los bei dir auf deinem Facebook-Feed? Was ist, also sind geht es da immer konkret um Corona oder sind es auch irgendwie ja schon, ne?
Ja. Warte mal, ich kann mal gucken, ob ich hier. Naja, es sind halt dann immer so Leute, die halt die Medien niedermachen und dann aber gleichzeitig irgendwie was von Dieter Nuhr posten.
Oh Gott.
Was ist eigentlich mit Dieter Nuhr los? Ich weiß gar nicht mehr, was ich zu dem noch sagen soll. Der Typ ist doch auch irgendwie durch.
Ja, das ist halt irgendwie, das ist auch so dieses Syndrom von, was man ja auch bei J.J. Liefers jetzt so gemerkt hat. Er braucht immer wieder ein bisschen Aufmerksamkeit und jetzt durch diese Scheiße hat er das ja jetzt bekommen. Ne? Der war ja einfach in jeder fucking Talkshow am Start und so. Und ich glaube, bei Dieter Nuhr ist das wahrscheinlich ähnlich. Diese ganzen white old dudes, die irgendwie merken, irgendwie brauche ich mal wieder ein bisschen mehr Attention und dann machen sie halt irgendeine Scheiße und dann ist es halt so, dass sie das auch noch kriegen, leider.
Du, ich weiß auch nicht, ich habe nichts zu sagen.
Findest du nichts?
Ach so, du meinst, was jetzt bei dem Dude? Naja, was soll ich dir sagen? Der postet halt dauernd so also Ken Jebsen-mäßig irgendwelche komischen Videos. Keine Ahnung. Und dann wird halt darunter immer gepostet, hey, ich kenne Leute, die daran verstorben sind. Bitte verbreite nicht so eine Scheiße. Dann kommt halt so irgendwie sowas wie, sterben müssen wir alle einmal. Und das haben wir auch schon vor Corona. Und keine Ahnung.
Das hat halt auch
Bolsonaro.
Ah ja.
Ein bisschen wie Bolsonaro, der in Brasilien so ungefähr gesagt hat, die Leute sollen jetzt mal nicht so rumheulen wegen ihren verstorbenen Verwandten.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt, krass.
Ja, das ist einfach absurd. Aber ja, hat er gesagt.
Oh wow. Naja, also bei dem kann man dann ja echt nur hoffen, dass der halt bei der nächsten Wahl in Brasilien einfach nicht mehr wiedergewählt wird.
Naja, gut, ist das dann noch eine Demokratie, ist die andere Frage.
Ja, ja, voll. Naja. Und da, weißt du, diese, das hat ja auch alles sowas von so einer ganz ekelhaften so einen ekelhaften Selektionsgedanken. So. Das ist halt irgendwie, ja, ach, die müssen dann halt sterben, so. Die Schwächeren sterben dann halt. Ist ja auch egal. Muss halt so sein.
Ja, schon. Ja. Ja. Das ist ja auch immer, also das ist ja auch immer der Grund von, sagen auch viele, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen Querdenker, sagen auch Leute, die sich nicht als Querdenker bezeichnen, die haben auch, ja, an einem Virus kann man auch sterben oder man kann auch nach einem Virus seinen Geruch verlieren. Nach einem anderen Virus. Das muss jetzt, deswegen muss man wegen Corona nicht alles zumachen. Habe ich auch schon tausendmal jetzt gehört.
Und ich finde es irgendwie so, ach, keine Ahnung. Ich bin da halt vielleicht auch irgendwie, also natürlich ist es irgendwie scheiße, wenn irgendwie so kleinere Betriebe, ach, ist auch alles irgendwie so totgelabert, dieses ganze Corona-Scheiß.
Ja, ist auch totgelabert,
so,
ja.
Aber irgendwie, ich denke mir halt echt so ein bisschen, ich habe auch irgendwie, ich meine, wir erleben diese Pandemie ja auch und du hattest ja auch irgendwann letztens echt mal so ein bisschen so einen Koller und so, aber irgendwie, ja. Und das ist ja auch irgendwie alles verständlich, aber ich weiß nicht, für mich war das irgendwie alles nicht so schlimm, aber ich bin halt auch, und das habe ich halt auch während dieser Pandemie gemerkt, ich kann mich halt einfach auch ganz gut mit mir alleine beschäftigen und ich habe einfach das Gefühl, dass das bei vielen, die da halt auch so sagen, es kann doch alles nicht sein und so, dass das halt ein Mangel ist und dass sie das halt nicht können, dass sie das halt nicht mal aushalten können, mit sich alleine zu sein.
Ich glaube, es geht da mehr um diese Ungewissheit, wie es weitergeht und so eine Art Kontrollverlust, den wir, vor allem auch in Deutschland, wir sind ja alle in einer sehr heilen Welt aufgewachsen, dass vielen von uns dieser Umgang mit Situationen, über die wir nicht wirklich eine Kontrolle haben, sehr, sehr schwer fällt.
Na, okay.
Und dass man sich deswegen in so einfache Erklärungen flüchtet, weil es einfacher ist und weil es einen Schuldigen gibt.
Ja, das natürlich, das ist das auf jeden Fall so, in so einfacher Erklärung, ja, genau. Ja, hat wahrscheinlich verschiedene Motivationen. Ich glaube halt, was bei mir auch irgendwie auf jeden Fall irgendwie so der Fall ist, ich bin halt Schauspielerin, ich bin halt freiberuflich. Für mich ist halt immer irgendwie ein bisschen Ungewissheit mit dabei. Ich weiß halt meistens nicht, wie es weitergeht. Deswegen war halt diese ganze Situation oder ist diese ganze Situation für mich so, ja, okay. Natürlich waren einige Menschen einfach viel ganz anders betroffen, irgendwie viel höhere Stressbelastung und so weiter und so fort. Klar, irgendwie Familien mit Kindern und so weiter. Und das will ich überhaupt nicht in Frage stellen und so weiter. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Grund bei mir, wieso ich damit ganz gut umgehen kann.
Voll. Ja, ich höre das auch manchmal von FreundInnen von mir, dass die immer sagen, also ich kann mir das nie vorstellen, selbstständig, fände ich ganz, ganz schlimm. Und ich finde aber, dass man da voll reinwächst mit den Jahren.
Absolut, das habe ich auch gemerkt.
Mit dieser Unwissenheit umzugehen, wie geht's weiter und dass man da auch viel entspannter und lockerer wird. Und ich auch das Gefühl habe, dass man das gut mit in andere Lebensbereiche nehmen kann.
Absolut, da stimme ich dir voll und ganz zu.
Weiß ich halt nicht, wird sich schon ergeben.
Total.
Ja.
Ja, das weiß ich noch, dass ich irgendwie nach meinem ersten Engagement, das ich in einem deutschen Theater hatte, nachdem ich irgendwie aus England wiedergekommen bin, nach meinem Studium. Und dann war ich, dann war das halt vorbei und da bin ich in so ein richtig tiefes Loch gefallen, weil ich da wirklich so richtig, richtig verunsichert war. Und da hatte ich echt so 2 Wochen, wo ich einfach komplett verzweifelt war. Und danach kam dann aber wieder was. Und ich glaube, diese Erfahrung war sehr wichtig, dass ich die gemacht habe, auch da diese 2 Wochen. Also ich glaube, so scheiße habe ich mich in meinem Leben noch nie gefühlt. Das war wirklich diese komplette Hoffnungslosigkeit, keine Aussicht, keine Perspektive. Und es war aber, glaube ich, gut, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, weil ich dadurch dann auch irgendwie gelernt habe, hey, das war total überflüssig im Endeffekt, dass ich mir da so eine Platte gemacht habe, weil danach kam wieder was und es war alles okay so. Und
ja, und vor allem sich halt auch bewusst machen, und das ist ja wirklich unser Privileg, sage ich jetzt mal, in diesem Land. Egal, was passiert, du findest immer irgendwo einen Job.
Ja.
Sei es in der Kasse, an der Kasse, bei Aldi oder sonst wo, als Kellnerin, wenn es wieder normale Zustände, du findest immer irgendwo einen Job.
Ja, es ist nicht so das, wie in anderen Ländern, wo, ja, das, wo du dann halt einfach wirklich nichts vor dem nichts stehst. Und ja, ich meine, wir haben halt einfach
Sozialhilfe immer
Sozialhilfe, auch. Genau.
Ja, ja.
Auch wenn das natürlich jetzt nicht irgendwie viel ist und nicht die besten Umstände, es gibt aber ein soziales Netz, das einen da wieder auffangen kann.
Voll.
Temporär, deswegen, auf jeden Fall. So.
Ja, deswegen, ja, und ich, wenn man sich das irgendwie so ganz bewusst macht, ist das auch alles gar nicht so schlimm.
Nee, also, ja, es ist irgendwie so, es ist alles nicht so dramatisch. Und es geht aber ja immer halt alles weiter, so. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Aspekt. Es geht immer alles weiter. Sachen bewegen sich, Sachen sind in Bewegung, so.
Und um jetzt auch noch mal den Kreis zu schließen zu den Corona-Leugnern oder Gurus oder was weiß ich, wir sind es halt auch so gewöhnt, dass wir uns selber verwirklichen. Und das ist ja wirklich die oberste Stufe des Luxuslebens, ja, sage ich es jetzt mal, sich selber zu verwirklichen. So, alles andere darunter ist ja irgendwie, habe ich ein Dach über dem Kopf, habe ich genug zu essen, habe ich ein stabiles soziales Netz, solche Sachen. Und wenn du das alles hast, dann kannst du daran gehen, was will ich wirklich vom Leben, was möchte ich lernen, was möchte ich arbeiten, wie kann ich mich selbst verwirklichen, wie werde ich ein Guru?
Ja. Oh Mann, ey.
So, ja.
Also im Endeffekt nicht alles, ich will das gar nicht alles als Luxusprobleme abstempeln, weil ich glaube schon, dass einfach einige Menschen wirklich in existenzielle Nöte jetzt geraten sind. Aber größtenteils.
Du meinst jetzt von den Künstlern oder was?
Ja, einfach allgemein Gastronomen und so weiter, Einzelhändler, ja, selbstständige.
Nein, das, ich meine, ich habe das jetzt, das ist völlig klar.
Ja,
natürlich,
ja, natürlich,
natürlich.
Aber so eigentlich ist alles okay. Und ja, und umso schlimmer finde ich das alles mit diesen. Mit dieser ganzen abgefuckten Querdenkerei. Ich kann das, also das macht mich langsam wirklich richtig fertig. Ich kann mir das alles nicht mehr geben. Es ist nicht schön. Schön ist was anderes. Naja, aber wollen wir vielleicht nochmal über irgendwas Schönes reden?
Du, ich habe ja nicht viel. Das Einzige, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe heute in einen langen gedachtes Projekt von uns gedacht.
Von uns beiden, wo wir schon mal drüber geredet haben?
Ja, was wir nie gemacht haben.
Oh, was?
Nie. Weißt du, was ich hier vor mir habe?
Nein.
Die ersten Seiten von Career Suicide.
Stimmt.
Von Bill Kaulitz.
Von BK.
Und ich dachte, von BK. Und da ich ja so schlecht vorbereitet war heute, dachte ich mir, wir könnten ein bisschen draus vorlesen.
Ja, aber ich habe das ja nicht vorliegen.
Ja, du musst es ja öffnen bei Amazon, da kann man in die ersten Seiten blicken.
Ach so, du kleiner Frechdachs. Ja, dann fang doch mal an und dann in der Zeit
suchst du das raus.
Ja, genau.
Ich werde in meiner schön dramatischen Bill Kaulitz-Stimme lesen. Jetzt. Liebe HörerInnen von Harz Quadro, eine kleine Lesereise in das prominente Leben von BK, Bill Kaulitz, gelesen von Viola und Dawn von Harz Quadro. Career Suicide, meine ersten 30 Jahre von Bill Kaulitz. Prolog. Los Angeles. Wie dunkle Geister zieht der Rauch über die Hochhäuser Downtowns und wirft seine Schatten über die Stadt. Von meinem Haus in den Hills beobachte ich, wie 5 Helikopter in kreisförmiger Formation am Himmel stehen. Die Rotorblätter schmettern beängstigende Geräusche durch die Nacht. Sie richten ihre Flutlichter auf die protestierenden Massen in den Straßen unter ihnen, beleuchten, wie sie Häuser und Geschäfte in Flammen aufgehen lassen und wütend schreiend durch die Stadt marschieren. Ich sitze, ich sitze in meinem Traumhaus, das ich vor knapp einem Jahr gekauft habe, weit über der Stadt in den Bergen von Hollywood. Selten habe ich mich so einsam gefühlt. Das kennen wir alle. Einsam in unserer Villa. Aha, ne? Das kennen wir alle.
Ach ja. Na?
Niemand ist hier, außer meiner Bulldogge, die schnarchend vor der Heizung liegt, während ich vor dem Kamin sitze, ironischerweise Champagner trinke und in den vermeintlich unausweichlichen Abgrund schaue. Der Wind pfeift durch die Tannen an meiner Grundstücksgrenze. Ich kann den Wandel förmlich schmecken. Ich bin zerrissen, schwanke zwischen Tatendrang und Machtlosigkeit, Angst, Panik und Hoffnung. Du, der ist drauf. Ich glaube, der hat bei dir schmissen, was der da für Gefühle schon hat. Ich könnte weinen, wenn es nicht auch so lustig wäre, vorausgesetzt man hat Sinn für tiefschwarzen, sarkastischen Humor. Haben wir nicht.
Nö.
Die Art von Humor, die dich verhöhnt. Und ja, außerdem bin ich etwas betrunken.
Prost, B.
Jetzt wird's gut. Vor knapp 2 Wochen kam endlich der riesige Container mit meiner Einrichtung, den mein Innenarchitekt aus Italien den ganzen Weg nach L.A. geschickt hat. Ein Container gefüllt mit erhörten Wünschen, voll mit einzigartigen Vintage-Lampen, Teppichen aus Paris, Kunst aus einem anderen Jahrhundert, indianischer Kopfschmuck gerahmt in Teakholz. Murano, scheiße, ach Bill, komm. Murano-Glas Kronleuchter zwischen fliederfarbenen Samtkissen, für mich angefertigte Sofas, jedes ein Unikat. So besonders, dass man kaum darauf sitzen mag. Verrückt, ich weiß. Alles, auch das noch so kleinste Stück hier, ein Teil meiner kleinen, perfekten Oase, die ich mir so unbedingt schaffen wollte. Endlich ein Ort, an dem ich ankommen kann, um mich vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben zu Hause zu fühlen. Jahrzehnte bin ich wie ein Verrückter über den Planeten gerast, ruhelos und ohne Wurzeln. Die Sehnsucht nach einem Platz für mich, irgendwo da draußen, nach einem Ort, der meine Heimat ist, wurde in den letzten Jahren immer größer. Denn Heimat habe ich in Deutschland, den grauen Mauern und trostlosen Sommern auf dem ostdeutschen Land, irgendwo in der Nähe von Magdeburg, nie empfunden. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit. Jetzt besitze ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Haus. Tom und ich haben es letztes Jahr gekauft. Und ich kann mein Glück darüber bis heute noch immer nicht richtig fassen. Vorbei an allen anderen Haushunters haben wir es tatsächlich irgendwie geschafft, dieses Haus aus den 60er Jahren von meinem absoluten Lieblingsarchitekten Frank Lloyd Wright zu bekommen. In den letzten Jahren mussten wir immer wieder zusehen, wie uns irgendwelche Amis mit viel Kohle, die beim Immobilienkauf sowieso immer den Ausländern vorgezogen werden, die Objekte, an denen wir interessiert waren, vor der Nase wegschnappten.
Das ist Rassismus, den Bill Kaulitz da erlebt
ich
hat.
Ich kann es nicht fassen, ne? Als wir die Unterschrift unter den Kaufvertrag gesetzt und die Möbelpacker den letzten Stuhl der Musterhausmöbel abtransportiert hatten, saßen wir mit 2 Pappbechern voll mit Tankstellen-Champagner auf der Küchenzeile im leergefegten Haus und fielen uns in die Arme. Ein richtiges Zuhause. Mein Zuhause. Gerade erst habe ich die letzte Vase auf dem Marmor-Countertop meiner Küche in die perfekte Position gerückt, denn 2020 sollte endlich alles perfekt sein. Das war jedenfalls der Plan. Doch die Corona-Krise hatte uns kurz nach dem Start unserer lang geplanten Lateinamerika-Tour genau wie den Rest der Welt heftig in den Arsch gefickt. Und die Und die Stadt meiner Zuflucht, tausende Kilometer entfernt von Deutschland, liegt quasi in Trümmern. Meine perfekte Vase funkelt nur fad im Kaminlicht und die glamouröse Inneneinrichtung erscheint mir plötzlich irgendwie lächerlich. Ich weiß, da gibt es auch die Optimisten und die Spirituellen, die meinen, alles passiere aus einem Grund und habe einen tieferen Sinn. Sie finden, sie haben auch ihr Gutes, diese erzwungene Entschleunigung. Endlich mal innehalten, um Luft zu holen, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Doch ich denke nur, nervt mich nicht. Ich könnte im Strahl kotzen. Den ganzen Februar habe ich völlig umsonst mit Proben verplempert und einen Haufen Kohle verloren. To be continued, würde ich sagen, oder?
Also, das ist ja unfassbar. Das ist ja wirklich First World Problems at its best.
At its fucking best. Aber wirklich, ich meine, wer weiß, was da noch kommt, weil das ist gerade richtig peinlich. Ich meine, dass der auf jeden Fall irgendwie so Struggles hatte. So mit aufdringlichen Fans, Privatsphäre und sowas.
Ja? Wir sollten den ganzen Prolog heute lesen. Das sind noch, quasi anderthalb Seiten.
Okay, gut, dann lese ich die Seite noch zu Ende.
Ja.
Ich lese bis zur Zahl 100 und dann liest du nochmal weiter, ja?
Ja.
Okay. Weiter geht's. Meine Ticketing-Firma, die ich neben der Band betreibe, kann ich quasi schließen. 5 Leute musste ich in den ersten Wochen bereits entlassen, die gesamte Lateinamerika-Tour absagen und die 25-Mann-Crew, die natürlich bezahlt werden will, nach Hause schicken. Aber hey, lass die Hippies ruhig mit dem Fahrrad durchs Grüne radeln und darüber philosophieren, dass die Luft jetzt klarer ist, weil der Flugverkehr so drastisch reduziert wurde und der Autoverkehr spürbar zurückgegangen ist. Dass die Sonne jetzt stärker scheint und man höheren Sonnenschutz auftragen sollte, weil es weniger Schadstoffwolken am Himmel gibt. Wollt ihr mich verarschen? Zumindest habe ich Zeit, mich endlich diesem Buch zu widmen und meine ersten 30 Jahre zu durchleuchten, um meine erste Biografie zu schreiben. Aber wo fängt man eigentlich an? Und wo hört man auf? Passt mein Leben überhaupt in ein einziges Buch auf 400 Seiten? Ein überfülltes Leben. 30 Jahre fühlen sich plötzlich an wie 100.
Eine meiner größten Ängste ist die vor Alzheimer oder einer anderen Form von Demenz. Das liegt daran, dass mir trotz all der Dinge, an die ich mich erinnern kann, so vieles nicht mehr bewusst oder abhanden gekommen ist. Mein Kopf fühlt sich wie eine in die Jahre gekommene Festplatte, die nicht mal mehr ein Gigabyte für neue Informationen frei hat. Die Kapazität des Kurzzeitspeichers reicht nur noch für das vorübergehend Wichtigste, damit ich im Alltag funktionieren kann. Vielleicht habe ich aber auch die Hälfte meiner Erinnerungen versoffen. Kann gut sein. Gefeiert habe ich gerne. Viel und exzessiv. Vielleicht funktioniert mein Hirn aber auch bestens und hat alle irrelevanten Informationen ins Backup verschoben. Erinnerungen, die ausgemistet wurden. Ein absolut gesunder Prozess von Verarbeitung. Weg mit dem alten, unwichtigen und schweren Ballast. Dieser Gedanke gefällt mir am besten. Wahrscheinlicher ist aber, dass viele Erinnerungen so schmerzhaft sind und die Vergangenheit so qualvoll, dass ich sie einfach vergessen will und ins Unterbewusstsein verdrängt habe. In Wahrheit lassen sich die wirklich unschönen Momente aber sowieso nie komplett verdrängen. Sie holen einen immer wieder ein. Vor allem die hässlichen Teenie-Jahre, die bei mir in einer Milliarde Fotos auf der ganzen Welt und in reißerischen Artikeln in sämtlichen Teen-Magazinen um den Globus für immer verewigt sind. Jedes noch so unschöne Detail und jede Geschmacksverirrung lässt sich ganz leicht nachschlagen. Google zeigt über 33 Millionen Ergebnisse in weniger als einer Sekunde, wenn man nach unserem Bandnamen sucht, während eure grausamen und ungeliebten Bilder, die euch mit pickliger Stirn und Zahnspange zeigen, in alten Fotoalben schlummern, die höchstens auf diesen peinlichen Familienfesten aufs Unangenehmste ausgegraben werden. Ansonsten fristen sie ihr Dasein in irgendeinem Wandschrank. Tief begraben unter Zeugnissen, Stammbüchern, Urkunden, alten Briefen und der Weihnachtsbaumdeko. Mein guter Freund Wolfgang Job sagte mir, eine Biografie zu schreiben sei, wie mit einem alten Freund zu reden, und dass er fast traurig war, als er diesen Freund fertig und gebunden an den Verlag abgeben musste und plötzlich wieder allein war. Ich weiß, mit den Erinnerungen kommen die ungeliebten Dämonen und der Bill, der ich einst war, wieder zurück. Aber für dieses Buch werde ich mich so gut es geht erinnern. Egal, wie weh es tut und wie unbequem es manchmal wird. Ich wollte eh immer mal eine Therapie machen. Ich denke, das hier wird ganz ähnlich. Also, alter Freund,
here we go.
Also, ich bin enttäuscht. Ich fand den Prolog enttäuschend. Was denkst du?
Ja, also ich finde das anmaßend.
Das ist sein einziges Problem, dass er als Teenie Kacke aussah und dass wir das alle anschauen können. Ist das dein fucking Problem?
Und dass seine Ticketing, dass er, ich meine, sorry, aber die schwimmen wirklich in Geld. Und er musste 5 Leute in seiner Ticketing-Firma entlassen. Er hat einen Haufen Geld verloren. Er hat den Februar umsonst geprobt. Same. Also ich finde das total.
Das ist schon sehr anmaßend.
Total.
Das passt ja wirklich zum Thema der heutigen Folge. Ich finde es ein bisschen schade, weil mir war Bill Kaulitz eigentlich immer relativ sympathisch in Interviews und so. Und das fand ich jetzt, dass da dachte ich wirklich,
also das ist total irgendwie weltfremd Luxusbubble, absolut. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass es halt irgendwie im Laufe der Biografie, dass er da wahrscheinlich irgendwie auf diese ganzen Struggles eingeht, die er dann halt, also weil die hatten es ja dann wirklich nicht so leicht mit ihren ganzen, mit diesen besessenen Fans und sowas, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass das krass war. Und das wäre ja auch irgendwie, wenn, dann interessant. Aber das, was der da gerade verzapft hat, fuck off.
Es ist enttäuschend. Vor allem das mit dem Indianerschmuck. Oh, also, Diggi. Als ob irgendwelche indigenen Stämme oder Völker wollen, dass bei Bill Kaulitz ihr Schmuck oder ihre, weiß ich nicht, was hängt.
Total. Und auch die eigens angefertigten Sofas, die ja zu schön sind, um sich allen gleich draufzusetzen. Na?
Und wie schwer es ist, in seiner Villa in L.A. zu sitzen. Und jetzt hat er leider Zeit gefunden, um seine Biografie zu schreiben.
Ja, Mann.
Also Bill bis jetzt unsympathisch, ja, muss ich sagen.
Das ist nicht so geil, Bill, was du abgeliefert hast. Aber was ich auch schön fand, das Wort Tankstellen-Champagner. Das hat mir auch gut gefallen.
Hat er noch nie einen guten Rotkäppchen getrunken?
Ne? Ach ja. Mhm. Und was hat der, was ist da mit Benjamin von Stuckrad Fuck Off? Der hat da irgendwie das Vorwort geschrieben. Den kann ich ja.
Wirklich?
Ja, steht hier. Den kann ich ja auch auf den Dode nicht aufstehe.
Wo steht das Vorwort?
Das steht nur im Titel, also bei der Produktbeschreibung quasi.
Nein. Oh. Mhm. Oh Gott. Okay. Meine ersten 30 Jahre.
Aufgrund dieses wirklich schlechten Prologs hätte ich jetzt schon auch ein bisschen Bock, das noch weiterzulesen. Aber das war's, was man quasi im Internet gratis einsehen kann.
Taschenbuch 10,99. Taschenbuch 10,99 und im Kindle 18,99. Was macht das für einen Sinn? Verstehe nicht. Warum ist das E-Book teurer als das Taschenbuch?
Hä? Bei mir steht gebundenes Buch 22 Euro.
Ja, das gebundene. Das Taschenbuch 10,99 und als E-Book 18,99.
Aber dann ist wahrscheinlich, weil das gebraucht ist.
Ist mit Amazon Prime.
Okay, dieses Angebot wird mir nicht vorgeschlagen.
Ja, ich habe wirklich nichts mehr zu sagen. Es reicht jetzt, das war schnell und schmutzig mit einer kleinen Lesung von Bill Kaulitz. Freunde, wenn ihr wollt, dass wir noch weiterlesen, würde ich auch 10,99 Euro investieren, aber gebt uns doch mal Feedback, genau, ob ihr das wollt. Und vor allem, vielleicht muss man dann die interessanten Kapitel. Ich will was über Drogen und Sex lesen und nicht über sein wehleidiges Promi-Leben.
Ja, voll. Ich will hier Figi Figi. Wenn mich was interessiert, dann ist es Figi Figi, weil...
Dito. Ne?
Okay, Leute. Ja. Ah, nee, komm,
das
hier.
War's.
Eine Person noch grüßen. Wer das noch
hier? Bill Kaulitz.
Ja, lass uns Bill Kaulitz. Warte, jetzt heute sagst du mal wieder Stöb. Stöb. Warte. So. Also. Okay, es geht los.
Stöb.
Freko, das ist meine Freundin Fredde. Liebe Fredde, herzliche Grüße.
Herzliche Grüße, du Schätzelein, geh doch mal morgen ein Eis essen, ne? Es wird warm, wo auch immer du bist. Wir denken heute ganz fest an dich und nehmen dich mit in unsere Gebete.
Na dann macht's gut, bis in 2 Wochen und sagt uns, ob wir das noch weiterlesen sollen oder ob ihr denkt, was soll die Scheiße? Nein, danke.
Genau. Tschüsschen.
Tschüss.